Ich freue mich, euch zu sehen. Ich sehe, dass ich gerade mein Predigtskript getauft habe mit diesem Becher Wasser, aber das wird schon klappen. Wir starten heute, beginnend mit dem letzten Sonntag im Februar, dann aber bis in den Juni hinein mit einer Initiative. Die haben wir genannt Schöpfung lieben, Hoffnung leben. Wer letzte Woche schon hier im Gottesdienst war, der hat vielleicht Lisa Greger noch im Ohr, die eingeladen hat, uns gemeinsam einzustimmen auf Fragen der Schöpfung, die uns ja auch aufnimmt als Menschen, der wir es aber derzeit gar nicht so leicht machen, sich fortzusetzen, ja, dass die Schöpfung sich fortsetzt. Und wir wollen uns mit dieser Initiative sensibilisieren, was ist denn eigentlich Schöpfung, warum ist sie etwas, was es zu lieben gilt, Schöpfung lieben, und wie kriegen wir das hin mit der Hoffnung angesichts von Fragen, die uns in den Medien begegnen, Klimaveränderungen. Das macht ja auch manches nicht einfacher für uns in unserem Hoffen und Denken. Ja, Schöpfung lieben, Hoffnung leben, das ist heute, wie gesagt, der Auftakt, und es schließen sich, wir haben auch Uwe noch gerade gehört, weitere Angebote an. Wir wünschen uns, dass du das so auf dich wirken lässt und wie immer du es nutzen möchtest, gerne für dich nutzt. Ja, Schöpfung lieben, das ist der erste Halbsatz dieses Titels, denn die Schöpfung will tatsächlich geliebt sein. Es wäre viel zu wenig, würden wir nur sagen, ja, die Schöpfung ist sozusagen unsere Lebensgrundlage und wir sollten schon wirklich gut mit ihr umgehen, sonst sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen. Es ist viel zu wenig, so auf die Schöpfung zu gucken, denn sie ist ja kein Mittel zum Zweck. Und der Zweck sind wir und wir sind im Mittelpunkt und die Schöpfung soll uns bitte ernähren. Sie ist kein Mittel zum Zweck, sondern sie ist ein Geschöpf. Genau wie wir ein Geschöpf sind. Und dieses Geschöpf, nämlich die Schöpfung selbst, begegnet uns voller Würde. Und dafür, also für ihre Würde, brauchen wir gemeinsam mehr Sehkraft. Der zweite Halbsatz des Titels lautet Hoffnung leben. Und ich bin jetzt nun hoffentlich auch ein aufmerksamer Zeitgenosse. Ich nehme wahr, was uns in den Medien und auch in irgendwelchen Forschungsberichten begegnet. Und die ökologischen Entwicklungen werden einfach enger. Und wir merken es vielleicht selbst schon. Ich lese davon, dass immer mehr Mitmenschen Schwierigkeiten damit haben, Hoffnung zu verbinden und Zukunft zu verbinden mit Fragen der ökologischen Entwicklungen. Und das fordert uns doch heraus. Ich möchte auch mal ganz grundsätzlich fragen, wenn ich hier in diesem Kreis oder auch zu Hause online die meisten als Christinnen und Christen anspreche, warum müssen wir uns dann, wenn wir an Gott als Schöpfer glauben, überhaupt erst sensibilisieren für die Schöpfung? Warum müssen wir uns dafür womöglich erst einmal wach machen? Und ich musste mich dafür erst einmal wach machen. Ich muss zugeben, dass ich lange relativ müde auf Fragen der Schöpfung geschaut habe und Umweltschutz. Ich musste mich dafür wach machen. Das hat vermutlich auch Gründe. Welche Gründe könnten das sein, dass man da jetzt nicht so das Augenmerk drauf hat? Und es nicht so erheblich wichtig findet. Die Gründe könnten darin liegen, dass die Kirchen und die Christenheit lange Zeit sich selbst gesagt hat, ja, das sind schon gute Fragen, das kann man auch machen. Ja, die Schöpfung bewahren, Umweltschutz, das kann man auch machen. Sich für Gerechtigkeit einsetzen, kann man auch machen. Doch, ist nicht verkehrt. Frieden, ja, doch. Aber das eigentliche Kerngeschäft hat die Christenheit immer wieder darin gesehen, die Frage zu behandeln und die Frage zu lösen, wie wirst du deine Sünden los? Ja? Die Erlösung von den Sünden. Die Sozialfürsorge war sicher auch noch etwas, was Beachtung brauchte. Die Armen sind ja schließlich arm dran. Aber so Fragen wie Schöpfung bewahren, da haben viele gesagt, ja, kann man auch machen. Es gibt aber Zentraleres. Und an mir selbst und was für mich gilt, gilt vielleicht auch für dich, an mir selbst konnte ich beobachten, dass ich mich lange Zeiten meines Christseins mehr so fokussiert habe oder womöglich auch zurückgezogen habe auf die Innerlichkeit. So mit Jesus ganz privat sein oder viele haben sich auch zurückgezogen in ihre Gemeindehäuser. Da sind wir mit Jesus so ganz unter uns und es ist doch schön. Ich halte das auch für wichtig und richtig. Es sind allerdings nur Teile des Reiches Gottes. Denn das Reich Gottes ist eine Erfahrung und eine Wirkung globaler Art. Das Reich Gottes ist eine globale Wirkung, eine globale Erfahrung und nicht beschränkt auf mein kleines innerliches Seelenleben oder auf Gemeindehäuser. Und wenn wir Jesus als Retter dieser Welt sehen und ansprechen, dann meint das ja auch nicht, Jesus ist damit dann der Retter der Menschen, sondern er ist größer in seiner Rolle als Retter. Er ist der Retter der Schöpfung. Und deswegen wird er sich diese Schöpfung eines Tages zurückholen und jedem aus der Hand nehmen, der sich an ihr vergriffen hat. Warum? Weil er sie liebt. Ich nenne diese Predigt, warum wir der Schöpfung ihre Würde zurückgeben sollten. Und ich möchte anhand von einigen Bereichen mir und dir eine Hilfestellung geben, wie wir unseren Blick für die Würde und die Liebenswürdigkeit der Schöpfung weiten können. Den ersten Gedanken nenne ich, am Anfang war das Staunen. Ich musste vor gar nicht so langer Zeit wirklich ungläubig staunen, als ich von ganz gewöhnlichen Pflanzen las. Ja, Pflanzen wie Tomaten oder Wacholder, da denkst du doch, ja, das ist ja jetzt nichts Exotisches. Aber was diese ganz gewöhnlichen Pflanzen können, das ist erstaunlich und ich stand da ungläubig vor. Also es gibt Pflanzen, die, wenn sie angegriffen werden durch Fressfeinde, Botenstoffe aussenden, die dann noch in 100 Meter Entfernung die anderen Pflanzen warnen, ja? Die dann Schutzmechanismen ausfahren. So, sie halten zusammen, als Community. Und dann gibt es Pflanzen, die, wenn ihre Fressfeinde kommen, Botenstoffe aussondern oder versprühen, die dann räuberische Insekten anlocken, die dann wiederum die Fressfeinde dieser Pflanzen angreifen und auffressen. Ja? Also die rufen dann sozusagen die Feuerwehr. Es gibt andere Pflanzen, die, wenn sie merken, dass sie angefressen werden, ihre Säfte, und das ist ja das, was diese ganzen Fressfeinde brauchen und wollen, die diese Säfte rausziehen aus den Blättern in die Stängel und stattdessen Verdauungshemmer in die Blätter pumpen. Dass die Fressfeinde Bauchschmerzen kriegen und sagen, oh, ich höre jetzt mal lieber auf mit Fressen. Und ganz unheimlich ist die Gänserauke. Sie kann Geräusche unterscheiden. Diese Gänserauke, das ist einfach nur so ein kleiner Strauch, ja? Diese Gänserauke kann die Bissgeräusche ihrer Fressfeinde hören und unterscheiden von anderen Geräuschen. Das sind minimalste Geräusche, aber wenn die so beißt man einen Keks, du hörst es, und das spielt sich zwar alles so sehr miniaturisiert ab, aber es macht Geräusche. Und diese Pflanze hört das. Und wenn sie das hört, dann schüttet sie ein Nervengift aus. Oder es gibt, und dann höre ich auch auf, ja, es gibt eine Pflanze, die auf Hummeln als Bestäuber angewiesen ist, und wenn sie das Summen der Hummeln hört, und das hat eine ganz bestimmte Frequenz. Und nur wenn sie diese Frequenz hört, gibt sie ihre Pollen frei. Sie hören das. Sie hören das? Habe ich gerade gesagt, sie hören das? Hast du schon mal an einer Tomate Ohren gesehen? Wie hören sie denn? Aber sie hören das. Und wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, ich könnte dir ohne Ende erzählen, aus dem Tierreich Phänomene, unfassbar. So, warum erzähle ich das? Ich habe gesagt, ich habe gestaunt, ich habe mich gewundert. Und aus dem Wundern kann bewundern werden. Das Wundern kann zu bewundern werden. Und alles, was wir bewundern, das werden wir achten und würdigen. Und nicht damit umgehen, als wäre es, ach, Biomasse. Ja. Und ich gebe ja zu, wir können uns ja das Wundern und Staunen nicht befehlen. Das kann ja keiner mit sich selber machen, so, ja, ich bewundere das jetzt. Aber vielleicht können wir uns öffnen, mehr wahrnehmen und uns auch berühren lassen. Ich kenne einen Landschaftsfotografen, der ist europaweit, der ist eigentlich weltweit unterwegs und macht tolle Aufnahmen von Landschaften, gibt da auch sehr teure Kalender raus und er lädt auch Reisegruppen ein, die mit ihm das Fotografieren, das Landschaftsfotografieren lernen können und erzählte mir, immer wieder macht er die Erfahrung, dass wenn diese Menschen an diese Plätze kommen, die so besonders sind, die Teilnehmer anfangen zu weinen, weil sie von der Würde und Schönheit dieser Schöpfung berührt werden. Das will doch keiner, da anfangen zu weinen. Aber es ist eine tiefer greifende Erfahrung. Und das Wunder des Daseins beschränkt sich nicht auf dich und mich. Es ist das, die ganze Welt ist ein Wunder des Daseins, voller Schönheit und Würde. Und das Ganze geht zurück. Es geht zurück. Es wird weniger. Manches verabschiedet sich gerade. Ja, Tierarten sterben aus. Was machen wir denn jetzt? Wir versorgen uns, habe ich den Eindruck, mit Appellen. Ne? Wir sollten mehr Fahrrad fahren, am besten nur noch Öffis benutzen, so kann es nicht weitergehen. Ich habe nichts gegen Appelle und sie werden schon auch ihre Berechtigung haben. Aber das Dumme mit den Appellen ist, ein dauerhafter Appell löst keine dauerhafte Kraft aus. Ja? Dauerhaftes Appellieren ist auf Dauer ermüdend. Dauerhaftes Krisenmanagement ist auf Dauer ermüdend. Wir haben das an Corona gesehen. Irgendwann konntest du es nicht mehr hören. Ne? Oh, setz deine Maske auf. Ne? So. Ich möchte stattdessen lieber fragen, was kann uns denn motivieren? Ja, was kann uns denn von innen heraus motivieren? Weil Appelle ist immer so, ja, sag's mir, was soll ich tun? Was kann uns von innen heraus motivieren? Und ich glaube, das hat auch zu tun mit dem Wundern, Staunen und Bewundern, mit der Liebe zur Schöpfung. Ich fand einen geheimnisvollen Text im alttestamentlichen Buch Hosea. Ich lese das mal, Hosea 2. Zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich die Bitten des Himmels erhören. Und der Himmel wird die Bitten der Erde erhören. Die Erde wird die Bitten von Korn, Wein und Öl erhören. Und Korn, Wein und Öl werden die Bitten der Menschen erhören. Ja, hat denn Korn und Wein und Erde und Himmel, haben sie denn Ohren, dass sie hören können? Und hier sind geheimnisvolle Gedanken unterwegs, die mich einladen, eine Schöpfungsgemeinschaft zu erkennen. Eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Teilnehmern zu erkennen, die sich gegenseitig brauchen, die sich gegenseitig wahrnehmen müssen und sich gegenseitig brauchen. Und ich glaube, dass diese Erde geheimnisvoller angelegt ist, als wir zunächst wissen. Ich denke an den Schöpfungsbericht, 1. Mose 1. Und die allererste Offenbarung, die wir von Gott erfahren, ist die Reaktion eines Künstlers. Oder da reagiert Gott wie ein Künstler. Das ist die allererste dokumentierte Reaktion Gottes und das ist die Reaktion auf seine Schöpfung. Er schafft unterschiedliche Bereiche der Schöpfung, geht dann nach jedem uns berichteten Schöpfungstag so einen Schritt zurück, guckt und sagt, ist gut. Ja? Und als dann alles geschaffen ist, sagt er, nee, nicht gut, sehr gut. Ja? Es ist, als würde Gott staunend, Gott selbst staunend davorstehen und seine erste Reaktion, die Gott überhaupt zeigt, die uns dokumentiert ist, ist die Reaktion der Begeisterung und Verwunderung. Es ist so, als würde Gott davorstehen und sagen, also diesmal habe ich mich selbst übertroffen. Und ich glaube, dass das stimmt und ich nehme es immer mehr wahr. Wie liebenswürdig, bewundernswert und voller Würde diese Schöpfung ist. Und ich möchte uns noch einen schönen Text bieten von Elizabeth Barrett Browning. Die hat einmal geschrieben, die Erde ist mit Himmel vollgepackt. Ein jeder gewöhnlicher Busch brennt von Gott. Aber nur der, der sieht, zieht die Schuhe aus. Die anderen sitzen herum und pflücken Brombeeren. Ja. Das ist auch das, was Albert Schweitzer meinte, die Ehrfurcht vor der Schöpfung, der Respekt, das Erkennen der Würde. Und unsere ökologische Neuorientierung, und wir alle brauchen sie, wir brauchen alle eine ökologische Neuorientierung, das sage ja nicht ich, das sagt man uns, wenn es mit dieser Schöpfung weitergehen soll. Diese Neuorientierung braucht vermutlich weniger Appelle, sondern ein persönliches Berührtsein, vielleicht ein persönliches Ergriffensein. Unsere Mitwelt braucht ein Mitgefühl, dass wir uns zu ihr stellen und nicht nur gucken, dass wir unsere Grundlagen erhalten, ne, damit es mit uns weitergeht. Ich glaube, dass auch mein Blick auf die Schöpfung eine Heilung brauchte und weiterhin braucht und vielleicht geht es uns allen so. Und da sind Appelle was wert, aber Kraft und Liebe löst eigentlich das Staunen und die Bewunderung aus. Ein nächster Gedanke. Und mit diesem nächsten Gedanken, muss ich sagen, habe ich mir was vorgenommen. Wenn ich das heute nicht schaffe, dir rüberzukriegen, mache ich das nächste Woche dann nochmal. Ja? Also hör jetzt lieber zu. Es gibt in der hebräischen Sprache interessanterweise keinen einzigen abstrakten Begriff. Also so Begriffe, wie wir sie haben, Identität, Entwicklung, Gesellschaft, Vegetation, so Sammelbegriffe, kennt der hebräische Mensch, der antike Mensch nicht. Wie kommt das? Wenn wir ihn fragen würden, warum ist das so in deiner Sprache? Er würde sagen, weil durch eure Begriffe man ja gar nichts mehr sieht. Man sieht ja gar nichts mehr. Die Sprache des Hebräers löst sich nicht vom gelebten Leben. Er bleibt sprachlich immer in Kontakt mit den konkreten Erfahrungen der Schöpfung und löst sich nicht in Allgemeinheiten oder in Abstrakter. Ne? Vegetation ist ein Abstrakter. Der hebräisch denkende Mensch will nicht die umfassenden Begriffe und die umfassenden Vorstellungen, sondern er bleibt bei der konkreten Wahrnehmung und spricht auch so darüber. Beispielsweise der Himmel, er nennt es auch das Himmelszelt. Oder an anderer Stelle in der Bibel wird von dem Baldachin gesprochen, als Bild für den Himmel. Warum? Weil man nicht in ein unendliches Nichts guckt oder in eine grenzenlose Finsternis und Schwärze, ne, Weltall, sondern das war die Erfahrung, ich kann hier in dieser Welt geborgen sein. Da gibt es etwas über mir, die Wolken, das Blau, die Wärme der Sonne, das ist, ich kann hier drin geborgen sein. Oder der Begriff Berg, ja, heißt ja so, weil dieser Ort Stabilität ausstrahlt, weil man da sicher sein kann. Man kann sich dort bergen. Begriffe wie hell, dunkel, warm, kalt sind ja festgemacht an Erfahrungen, die wir in der Umwelt machen. Das sind Außenwahrnehmungen, aber sie führen zu inneren Innenwahrnehmungen. Das möchte ich erklären. Zum Beispiel hell. Ein Gesicht hellt sich auf. dunkel, das war eine dunkle Epoche. Kalt, da hat es mich kalt erwischt. Warm, oh, die Erfahrung war wie eine warme Umarmung oder da wurde mir warm ums Herz. Ja? Die Außenwahrnehmung deuten wir auf Erfahrungen unseres eigenen Lebens. Auch das Räumliche oben und unten, ne? Das Räumliche oben und unten, das wir in diesem Leben wahrnehmen, transportieren wir in unsere eigene Erfahrungswelt und sagen, das war ein Höhepunkt meines Lebens oder es geht aufwärts oder da war ich total unten. Und so bildet sich durch unsere Erfahrung in dieser Schöpfung auch unser Leben ab und wir verstehen es besser. Es bilden sich Symbole und Metaphern. Und die erfahrbare Schöpfung, ja, die Erfahrung, das ist wirklich wichtig, wir sind keine virtuellen Wesen. Gott hat uns in diese Schöpfung gestellt, weil wir sie brauchen. Die erfahrbare Schöpfung führt zu geistigen und geistlichen Qualitätserfahrungen. Und deswegen war für den altorientalischen Menschen die Schöpfung auch ein Zuhause, weil er mit ihr verbunden lebte. Er sprach nicht abstrakt darüber. Er sagte nicht, ich muss mal wieder online gehen, weil ich brauche mal wieder meine virtuelle Welt. Dann blieb er unverbunden, ohne Wurzeln. Er nutzt und benutzt die Schöpfung nicht, sondern ist ein Teil von ihr und dadurch wird sie sein Zuhause. Und manchmal reden wir ja über so Naturvölker, so als wären es primitive Menschen oder primitive Gesellschaften. Ich glaube, die haben ein ganz anderes Lebensgefühl als wir. Die sind noch ganz anders in Kontakt mit dem, was Gott ursprünglich meinte, mit der Schöpfungsgemeinschaft. Ja? Die erfahren ihr Leben ganz anders im Zusammenhang und sich selbst dadurch auch. Reden wir nicht abschätzig über diese Menschen, die in der Rolle leben, die Gott sie gestellt hat. Uns auch. Ein weiterer Gedanke. Der Mensch und seine Rolle in der Schöpfungsgemeinschaft. Ich möchte euch jetzt einen bekannten Text bieten, der die Anfänge der Menschheit beschreibt, aber auch den Auftrag, der eigentlich damals galt und heute auch noch gilt. 1. Mose 1. Und Gott segnete sie und er sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf Erden sind. Also es gibt bestimmte Begriffe auch in der Bibel, die wurden zum Ausgangspunkt für Missverständnisse. Und hier sind auch zwei enthalten, die zum Ausgangspunkt für Missverständnisse wurden. Nämlich, oder ich frage mal, was würdest du denken und fühlen, wenn ich sagen würde, pass auf, ab heute bist du mir untertan, ne? Ich herrsche jetzt über dich. Dann würdest du sagen, nee, kommt nicht in Frage. Ich bin dir nicht untertan, du herrschst doch nicht über mich. Also untertan, das waren früher die Leibeigenen, ne? Die gehörten nicht sich selbst, die hatten einen Besitzer und der konnte in gewissen Grenzen mit denen machen, was er wollte. So, wir hören hier aber, euch ist die Erde untertan und ihr herrscht jetzt über sie. Ne, war das der Auftrag Gottes? Macht mit der Schöpfung, was ihr wollt, sie gehört euch. Also sollte das der Auftrag gewesen sein, würde ich sagen, haben wir bis jetzt einen guten Job gemacht als Menschheit. Ne? Ich glaube aber, es war nicht der Auftrag. Und das steht da sogar auch, aber wir lesen es falsch. Oder es ist falsch wiedergegeben. Die herkömmliche Übersetzung deutet an, das ist jetzt alles ganz offiziell euch überlassen, macht damit, was ihr wollt. Hier ist vom Herrschen die Rede. Das damalige Verständnis eines Herrschers war, also die eigentlichen Herrscher waren die Könige. Ja? Das eigentliche Verständnis eines Herrschers war, er bekam einen königlichen Auftrag, und in diesem Herrschen ging es um Fürsorge. Der König hatte für sein Volk zu sorgen. Er hatte es zu schützen und er sorgte für gute Entwicklungen. Ja, das ist der Auftrag eines Herrschers, eines Königs. Es ging darum, das Volk zu versorgen und in Fürsorge für andere da zu sein. Und der bekannte Alttestamentler Klaus Westermann sagt, dass also sagt in einem seiner Kommentare, dass hier in diesem Text Hofsprache gebraucht wurde. Hofsprache, also Sprache wie bei Hofe. Und eigentlich ist gemeint, also eigentlich ist es ein königlicher Auftrag, dass Gott hier sagt, ich setze euch königlich ein über diese Schöpfung, damit sie sich durch eure Fürsorge entwickelt und geschützt ist. Versteht ihr? Ich setze euch ein, aber nicht, damit ihr euch nehmt, was ihr wollt, sondern dass ihr sie schützt und entwickelt. Ein königlicher Auftrag. Die Könige damals hatten ganz, ganz oft, die hatten ja viele Titel, aber ganz, ganz oft gehörte auch der Titel Hirte dazu. Ja? Das ist ein königlicher Titel, auch im Alten Testament, der Hirte. Was ist der Auftrag, wenn jemand König ist als Hirte? Komm, sorge für dein Volk. Sorge dafür, dass sie was zu essen haben, was zu trinken haben, dass es ihnen gut geht, dass sie Schutz haben. Also verstehen wir, hier ist nicht gemeint, alles deiner Willkür überlassen, mach damit, was du willst. Es ist ein königlicher Auftrag. Was haben wir daraus gemacht? Und Natur ist auch keine primitive Kraft, die man erstmal sich so untertan machen muss. Sondern in 1. Mose 1, Vers 24, also das ist die Stelle, aus der ich gerade auch gelesen habe, also dieser Bereich, da wird sie von Gott genannt, die Hervorbringerin. Ja? Eine, also fast personifiziert, die Hervorbringerin allen Lebens. Das ist keine primitive Kraft, sondern du bist und wir sind eingeladen, mit ihr in Gemeinschaft zu leben und in einem Win-Win zu sein. Anders geht es auch nicht. Jetzt fragst du mich, ja, hör mal, also Hervorbringerin, du kannst jetzt nicht einfach die Schöpfung hier so personifizieren. Aber als ich mich das fragte, personifiziert das nicht die Schöpfung, habe ich mich gefragt, warum spricht Jesus den Wind an? Warum redet Jesus mit Wellen? Warum befiehlt er einem Baum? Und sie hören auf ihn? Haben sie Ohren? Wir dürfen uns nicht einfach so bedienen, das hat Gott uns nicht erlaubt, sondern wir sollen dieser Schöpfung dienen. Und es heißt in 1. Mose 2, Gott, Jahwe, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaute und bewahrte. Also hier wird der Mensch als Gärtner angesprochen. Hast du schon mal einen Gärtner gesehen, der seinen Boden auslaugt, der ihn vergiftet, der dafür sorgt, dass alle Insekten sterben und bloß kein Tier da reinkommt? Der auf die Eichhörnchen schießt und sonst alles platt macht, was ihm da begegnet und es dann womöglich noch alles grillt, schön ne, in seinem Garten abends. 70% in Deutschland sind 70% der Biomasse aller Insekten weg. Und wir sind Gärtner. Und das sagt mir, es ist Zeit, wieder Liebhaber und Gärtner zu sein und aufzuhören, sich wohlzufühlen in dieser Rolle des Konsumenten und Verbrauchers. Wir können diesen achtsamen Blick auf diese Schöpfung zurückgewinnen, diesen sorgfältigen und achtsamen Blick, dass wir uns nicht mit Appellen versorgen, wollte ich heute auch nicht, sondern dass wir uns mit Liebe versorgen, die uns allein auf Dauer die Kraft geben wird, dieser Schöpfung zu dienen und in ihren Verletzungen und Erschöpfungen wieder gesunden zu lassen. Und das nicht nur um unseretwillen, sondern weil sie voller Würde ist. Ich ende heute mal etwas ungewöhnlich, indem ich einen Indianerhäuptling zitiere. Aber ich glaube, wenn er recht hat, dann gilt, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. Er schreibt, dieser Indianerhäuptling mit Namen Seattle, jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig. Jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, die felsigen Höhen, die saftigen Wiesen, die Körperwärme der Pferde, und die des Menschen. Sie alle gehören zusammen, wie eine Familie. Amen.